Also für mich, Angelina, gerade predigt genug. Heiligkeit Gottes, so groß, so mächtig, so heilig auf seinem Thron. Und trotzdem dürfen wir zu ihm kommen, ihn Vater nennen. Nicht durch uns, sondern nur durch das, was Christus in uns wirkt. Vielen Dank euch, danke unserem Gott. Und ich würde gerne einmal beten und dann zur Predigt weitergehen. Zur zweiten Predigt. Großer Gott, wir haben so wenig eine Ahnung davon, wie groß und heilig und vollkommen du bist. Wie schön und wie herrlich und wie gut es ist, dass du auf dem Thron sitzt, auf dem Thron dieser Welt, auf dem Thron der ganzen Geschichte und dass niemand dich von diesem Thron runterbringt. Ich danke dir so dafür und bitte dich, dass wir das mitnehmen dürfen, dass wir glauben und dich sehen auf deinem Thron und wir auch wissen, dass du uns gnädig bist, dass du uns so gnädig bist, so und so sehr liebst, dass du uns die Sünde vergibst, die wir gegen deine große Heiligkeit begangen haben. Und danke, Jesus, für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast mit dir selbst, dass wir dich haben, dass wir Beziehung mit dir haben dürfen, dass du dich selbst uns geschenkt hast, deine Herrlichkeit, deine Unendlichkeit. Bitte halt uns fest, bitte. Ja, leite du uns, bitte gebrauche uns. Und danke, dass du ans Ziel kommst, dass du wirkst, unaufhörlich. Und dass wir einmal in der Ewigkeit bei dir sein werden, dich sehen werden mit allen Heiligen zusammen. Wir dir ewigen Lobpreis bringen werden, wir ewig in deinem Glück leben dürfen. Hab Dank dafür. Amen. Ich habe ein Bild mitgebracht für euch. Und zwar, einige kennen es vielleicht, es war vor 2 Wochen, da haben wir eine Präsentation von der Gemeindefreizeit gezeigt. Und das war auf der Gemeindefreizeit, da haben wir an einem Abend Pantomime gespielt. Also, eine war Heißluftballons, andere war Sanddüne und dann Schiffsbauer oder Schiffsbau. Was pantomimisch dargestellt werden soll und was dann erraten wurde. Und wir haben da dann auch eine Sache versucht darzustellen oder wurde dargestellt und wurde versucht zu erraten. Und ich hatte erst überlegt, soll ich das Video davon auch hier zeigen? Und dann dachte ich, nee, ich bin ja auch da, ich kann es ja auch selber machen. Ich würde das gerne einmal gleich pantomimisch darstellen. Ihr dürft alle laut reinrufen. Und es hilft mir, wenn ihr laut reinruft, dann kann ich sagen, ja, ihr seid auf der richtigen Spur. Und die dabei waren, die sollen vielleicht erst so nach 1,5 bis 2 Minuten mich dann erlösen. Ja, da war er. Der Isaak. Und wie stellt man den Isaak dar? Ist der Sohn von Abraham. Ich habe versucht, Abraham darzustellen. Ne? Bart, so stellt man ihn sich vor. Er guckt in die Sterne, bekommt von Gott die Verheißung, viele Nachkommen zu bekommen. Und dann kommt erstmal nur ein Baby. Und das Baby ist Isaak. So, und wie soll man Isaak darstellen? Ja, er ist der Sohn von Abraham. Über Isaak gibt es sonst kaum Geschichten in der Bibel. Er wird dann von seinem Papa mal mitgenommen. Man könnte vielleicht noch die Geschichte, wo er seine Söhne segnet, aber auch da ist er einfach der Vater von Jakob und Esau. Man könnte auch sagen, er ist der Mann von Rebekka. Also immer irgendwie, okay, von. Irgendwie so viele Geschichten über ihn gibt es wirklich gar nicht. Und man sich fragen kann, okay, ist er nur eine Begleitperson? Ist er irgendwie so eine Durchgangsstation? Keiner, der groß was Eigenes geleistet hat? Der nicht bekannt ist für etwas, was er getan hat? Ist er dann überhaupt wichtig? Würde was fehlen, wenn wir ihn aus der Bibel rausstreichen würden? Aber was in seinem Leben passiert, im Leben von Isaak, das ist trotzdem so wichtig. So wichtig auch für uns, weil Gottes Verheißungen gehen weiter. Gottes Verheißungen laufen jetzt über ihn, auch wenn er nicht groß in Erscheinung tritt. Man muss nicht groß in Erscheinung treten, nicht wichtig sein, nichts leisten, damit Gott mit einem ist. Es reicht, Gott zu vertrauen. Und das wollen wir heute Morgen sehen, wie das bei Isaak so deutlich wird mit diesem Thema der Segen der Erwählung. Es kommt darauf an, was Gott mit einem vorhat. Und dazu lesen wir den Text aus 1. Mose 25. Da geht's jetzt mit Isaak weiter. Und da heißt es in 1. Mose 25 ab Vers 19: Das ist die Generationenfolge, die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Paddan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie: Wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der Erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran, Esau wurde ein jahrkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob: Lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte: Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte: Schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Also fängt mit Isaak, und kaum wurde was von ihm erzählt, geht es sofort wieder mit anderen weiter, mit Jakob und Esau. Und wir sehen hier in diesen Versen oder auch davor, erstens sehen wir, wie Isaak im Stillen Vertrauen lernt oder gelernt hat. Wir sehen zweitens eine schwierige Geburt, und wir sehen drittens Gottes Erwählung. Also wir sehen als erstes, wie Isaak im Stillen Vertrauen gelernt hat. Und dazu müssen wir einmal an zwei Geschichten denken, wo er bisher vorkam. Das eine Mal wurde sein Papa von Gott aufgefordert, Abraham, nimm Isaak und opfere ihn mir. Muss sehr verstörend gewesen sein. Es ist sehr verstörend. Wie war das für Isaak? Er ist mitgegangen. Er wusste nichts von diesem Auftrag. Und irgendwann, als wir auf dem Weg dahin waren, fragt er: Papa, wir haben Feuer und Holz, aber Papa, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Wir brauchen doch was zum Opfern. Wenig später lag er auf dem Altar. Was hatte ihm sein Papa auf seine Frage geantwortet? Er hat gesagt: Gott wird für ein Schaf sorgen, mein Sohn. Wie ging es Isaak bei all dem, bei der Reise, bei dieser Antwort? Wir lesen nichts davon. Aber wir lesen, was Isaak erlebt in all dem. Er erlebt, wie Gott kurz vorher doch eingreift. Er erlebt, wie Gott selbst für ein Schaf sorgt. Er erlebt, dass Gott zu seinen ursprünglichen Verheißungen steht, dass er da ist, dass er gut ist, auch wenn es manchmal kein bisschen so scheint und Gott gegen Gott zu stehen scheint. Isaak lernt es, Gott zu vertrauen in den schwierigsten Umständen. Und er lernt, Gott zu vertrauen, einfach indem er sieht, wie Gott wirkt und wie Gott eingreift. Dann die zweite Geschichte. Und wieder ist hauptsächlich jemand anders aktiv. Wieder sein Papa und diesmal auch sein treuester Diener Eliezer. Sie wollen eine Frau. Für wen? Für Isaak. Das war damals natürlich anders als heute. Und trotzdem, auch da erlebt Isaak, wie Gott es führt, dass er so eine tolle Frau bekommt. Wir sehen später zum Beispiel bei seinem Sohn Esau, er wird sich selbst Frauen nehmen, selbst aussuchen, wen er heiratet, und damit trifft er keine gute Wahl. Isaak hätte auch andere Wege, eigene Wege wählen können. Er macht es nicht. Er vertraut dem Plan, den Gott für sein Leben hat, und lässt da auch andere mit reinsprechen. Also in beiden Geschichten tritt Isaak kaum in Erscheinung. Aber muss er das? Nein, er muss nicht groß in Erscheinung treten. Was er tun muss, ist Gott vertrauen. Isaak murrt nicht, er widerspricht nicht, rebelliert nicht, er zweifelt nicht. Zumindest lesen wir nichts davon. Sicherlich war er auch ein Sünder und hat das lernen müssen. Und es klingt bei ihm aber auch nicht einfach irgendwie nach Passivität. Er ist kein distanzierter Beobachter, der wenn dann nur kritisiert. Und vielleicht hatte er selbst weniger Pläne und Ideen, die er umsetzen will. Ja, kann schon sein, aber selbst das ist nicht schlecht. Man muss nicht super aktiv und super initiativ sein, um Gottes Plan für sein Leben zu folgen. Man muss schon aus seiner Komfortzone raus, ja. Und man muss Gott die oberste Priorität geben und nicht den eigenen Vorlieben, ja. Aber man kann all das sehr unaufgeregt und nahezu im Stillen und im Verborgenen tun. Es geht im Leben nicht darum, viel zu leisten. Es geht nicht darum, viel Anerkennung oder Bewunderung zu bekommen. Nicht von Menschen und auch nicht letztlich von Gott. Denkst du, dass wenn du ihm dienst, du dir damit etwas verdienen kannst? Beeindruckt ihn deine Heiligkeit? Beeindruckt ihn, wie gut du lebst? Nein. Natürlich freut er sich trotzdem drüber, wenn du es tust. Und Isaak, er ist Segensträger und Segensvermittler. Warum? Weil Gott ihn dazu berufen und eingesetzt hat. Ohne Isaak würde etwas fehlen. Gott wollte auch Isaak, nicht weil Isaak viel geleistet hat und auch nicht, weil er passiv genug war, sondern einfach, weil Gott ihn liebt. So auch bei dir. Du musst dir bei Gott nicht erst Anerkennung und Annahme verdienen. Ohne dich würde ihm etwas fehlen, nicht weil ihm deine Leistung fehlen würde. Deine Existenzberechtigung ist nicht erst dann da, wenn du für andere zum Segen wirst. Gott wollte dich nicht, weil du viel geleistet hast und auch nicht erst dann, wenn du passiv genug bist. Gott wollte dich einfach, weil er dich wollte, einfach weil er dich liebt. Und das siehst du am stärksten darin, dass er sogar Jesus Kreuz für dich hingegeben hat. Deshalb such nicht nach Erfüllung durch Anerkennung. Denke nicht erst, wenn ich etwas leiste, bin ich gut genug. Auch im christlichen Kontext geht es nicht darum, irgendeine Anerkennungsleiter hochzuklettern. Ein Pastor ist kein bisschen besser als sonst irgendjemand anders. Peter Reed, er ist Leiter der Fackelträger Bibelschule Bodenseehof. Und Peter Reed hat mal Folgendes gesagt. Er erzählt da auch, wen Gott alles zu sich gerufen hat und wen Gott alles gebraucht. Noah war ein Säufer. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war nach menschlichen Maßstäben nicht hübsch. Josef wurde missbraucht, Mose stotterte, Gideon hatte Angst, Simson war ein Frauenheld, Rahab war eine Hure, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia war selbstmordgefährdet, Jesaja predigte nackt, Jona lief vor Gott weg, Naomi war Witwe, Hiob war pleite, Johannes der Täufer aß Käfer, Petrus verleugnete Jesus, die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich immer Sorgen, Maria Magdalena war besessen. Die samaritische Frau war geschieden, mehr als einmal. Zachäus war zu klein, Paulus war zu religiös, Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Was davon sollte Gott abhalten, mit ihnen zu sein? All die Sachen sind für ihn nicht ausschlaggebend. Daran entscheidet sich nicht, ob er Segen schenken will oder nicht. Was soll es bei dir sein? Was kann Gott bei dir hindern? Nichts. Und was diese Leute in der Bibel alle gemeinsam haben, ist, sie vertrauten Gott. Sie geben ihr Leben in seine Hand, so verkorkst dieses Leben auch sein mag. Sie vertrauen, dass Gott allein sie berechtigt hat zu existieren und dass Gott allein sie rechtfertigt zu existieren, obwohl sie sich auch schuldig gemacht haben. Und dazu brauchst du keine große Bühne, dass auch du das tust. Es geht darum, dass du vor Gott ins Reine kommst und ihm im Stillen lernst, zu vertrauen. Und dazu gebraucht Gott oft auch Schwierigkeiten. Oder er lässt es durch Schwierigkeiten noch mehr aufleuchten. Wie auch im Text von heute, wo es diese schwierige Geburt gibt. Weil schaut mal, was passiert da jetzt? Gott hatte Segen verheißen. Segen an Abraham und Sarah, an Isaaks Eltern. Sie sollen viele Nachkommen bekommen, richtig viele. Ein großes Volk soll aus ihnen werden, sagt Gott. Kamen viele? Es dauert. Sie mussten lange warten auf überhaupt einen. Und dann kam er, der eine, den Gott ihnen versprochen hatte, Isaak, der Sohn der Verheißung. Gott schenkte ihn nach jahrelangem Warten. Und dann kommt dann der Segen Gottes, die vielen nachkommen. Ist es jetzt endlich soweit? Gott hat eine tolle Frau für ihn gefunden, alle Voraussetzungen erfüllt. Isaak und Rebekka heiraten. Und dann ist was? Es wiederholt sich. Auch Rebekka ist unfruchtbar. Genau das gleiche Dilemma nochmal. Was seine Eltern erlebt haben, Isaak erlebt genau das Gleiche. Keine Perspektive, dass Gottes Segen jetzt da ist. Warum muss es nur immer so schwer sein? Kann es nicht einfach mal gerade laufen? Aber ist das ein gesegnetes Leben? wenn keine Hindernisse da sind, wenn es unkompliziert ist. Einige Verse vorher, da hieß es noch in Vers 11, Abraham stirbt und Gott segnet Isaak. Also Gott segnet Isaak. Isaak ist gesegnet von Gott. Gott ist mit ihm und dann solche Schwierigkeiten. Und was kommt in der Bibel hier da dazwischen? Zwischen Vers 11 und zwischen Vers 19, wo es dann mit Isaak weitergeht. Was kommt da dazwischen? Der Stammbaum Ismaels. Ismael, auch Abrahams Sohn, aber er war nicht der verheißene Nachkomme. Er war der, den sie versucht haben, selber zu bekommen oder entgegen dem, was wie Gott es geboten hat. Und Ismael war auch von Gott gesegnet, aber er war nicht so gesegnet wie Isaak. Über Isaak lief dieser besondere Segen Gottes, in ganz enger Beziehung zu Gott zu leben. Und dieser Segen Gottes, Menschen sein zu dürfen, die aus Vertrauen leben, die im Vertrauen leben. Und dann lesen wir hier in diesen Versen von Ismael, was er erlebt. Und er bekommt 12 Söhne. Sie sind da alle aufgelistet. Vers 13. Dies sind die Namen der Söhne Ismaels. Der erstgeborene Ismaels, Nebajot, dann Keda und Abdeel und Mibsam und Mishma und Duma und Massa, Hadad und Tema, Jetur, Nafish und Ketma. 12 Söhne. Sie werden in dem nächsten Vers als Fürsten bezeichnet. Jeder einzelne mit Gehöften, Zeltlagern und einem eigenen Volk. 12 Fürsten. Ismael bekommt Söhne, die es zu was brachten. Sie gewannen Macht, Einfluss und Reichtum. Bei ihnen lief es. Erfolgsgeschichte, unkompliziert, mit irdischem Segen, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Aber ist das wirklich ein gesegnetes Leben? Ist ein gesegnetes Leben das gleiche wie ein unkompliziertes Leben? Wie das, was wir so oft für ein gesegnetes Leben halten? Gott segnet Isaak. Ismael bekam 12 Söhne und dann geht es in Vers 19 mit Isaak weiter. Er ist auch Sohn Abrahams, Abraham bekommt den Isaak und dann kommt erstmal nichts. Keine große Nachkommenschaft. Stattdessen eine unfruchtbare Frau. Wo ist da der Segen Gottes? Hat er es nicht verheißen? Und wie reagiert Isaak darauf? Und das ist so fantastisch und zeigt uns, wie sehr er gelernt hat, Gott zu vertrauen. Was macht Isaak? Er betet. Wir erfahren nicht mehr, was er macht, aber er betet. Wieder, wir lesen nichts von Murren, keine Hoffnungslosigkeit, kein Resignieren, kein dann probiere ich es halt woanders. Er betet. Er betet, weil er Gott kennt. Er betet, weil er seine Not erkannt hat. Und er betet, weil er weiß, Gott lässt sich erbitten. Er weiß, Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Und dann will ich dafür beten. Und dann fragen wir uns manchmal, okay, wenn Gott seine Verheißungen eh erfüllt, ja, warum soll ich dann überhaupt beten? Wir können das mal rumdrehen. Angenommen, Gott würde seine Verheißungen nicht erfüllen, weil er es nicht kann oder weil er es nicht will, warum sollten wir dann beten? Dann macht Beten überhaupt keinen Sinn, wenn Gott nicht souverän wäre und er nicht seine Verheißung erfüllen würde. Denkst du, du kannst es aushalten, auf Gott zu warten, ohne zu beten? Wir müssen beten. Wie lange dauert es, bis Gott Isaak und Rebekka ein Kind schenkt? 20 Jahre. Bei der Hochzeit ist er 40, bei der Geburt 60. 20 Jahre warten sie. Und wenn du darauf wartest, dass Gott eingreift und du einfach nur wartest, ohne zu beten, es kann dich innerlich auffressen. Was du in der Zeit des Wartens tun sollst, beten. Gott hat für die Zeit des Wartens vorgesehen, dass wir in dieser Zeit beten. Und er hat vorgesehen, auch unsere Gebete zu gebrauchen in seiner souveränen Art und Weise. Und auch wir brauchen das Gebet. Wir brauchen es zum offenen Ohr und zu den offenen Armen und zu der starken Brust unseres Vaters zu kommen, wo wir uns manchmal einfach nur ausheulen können. Wir brauchen das. Bitte, liebes Kind Gottes, sieh Gebet nicht als eine lästige Pflicht an. Sieh es als eine Einladung an, mit allem, was sich bewegt, zu deinem liebenden und mächtigen Vater zu kommen. Wie lange dauert es bei Isaac und Rebekka? 20 Jahre. Gottes Zeitplan zu segnen ist ein anderer als unser. Und auch die Zeit des Wartens ist keine Zeit, in der Segen Gottes unterbrochen ist. Segen Gottes ist, in seiner Nähe zu sein. Aller Unaufgeregtheit, in aller Alltäglichkeit, in allen Schwierigkeiten, die Beziehung zu ihm zu haben und zu leben. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, sagt Psalm 73. Und dann wird Rebekka schwanger, und zwar doppelt, mit Zwillingen. Und es ist eine schwere Schwangerschaft. Sie haben es sich gewünscht und dann sowas. Jede oder so gut wie jede Schwangerschaft ist schwer, das wussten sie auch vorher, aber ihre scheint besonders hart gewesen zu sein. Vers 22 heißt es, die Babys stießen sich in ihrem Bauch. Und das waren wahrscheinlich keine normalen Strampler, wo man sich als Eltern dann drüber freut und man die Hände auf den Bauch legt. Nein, das waren schmerzhafte Bewegungen. Eine richtig schwierige und anstrengende Schwangerschaft. Konnte das so der Plan Gottes sein? Er hatte die Verheißung gegeben, sie haben es sich gewünscht, dafür gebetet und dann gibt Gott das. Und dann weiß auch Rebekka oder tut sie das, was, wo sie einfach hingehen muss damit, sie geht damit zu Gott. Sie bittet um eine Einordnung. Herr, warum trifft mich das? Und sie bekommt eine Antwort von Gott. Vers 23. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also Gott kündigt an, was es damit auf sich hat, was er damit vorhat. Er kündigt an, was daraus werden wird. Und wenn man das so liest, dann sieht man das vielleicht nicht, aber wenn man weiter darüber nachdenkt, sagt er damit auch, die Segenslinie wird weitergehen, sie wird über den Jüngeren weitergehen, aber sie wird weitergehen, aber eben auch wieder mit Schwierigkeiten, nämlich völlig entgegengesetzt zur damaligen Kultur. Damals wurde normalerweise der Erstgeborene, der Größere und Stärkere, weil er der Erste ist, der Älteste, er wurde auch mehr gefördert und bekam beim Erbe mehr als die anderen. Der Älteste wurde herausgehoben. Gott sagt, das zählt bei mir nichts. Nicht der Ältere, nicht der Stärkere, nicht der, der mehr gefördert wird, sondern den Geringeren, den Schwächeren wähle ich mir aus. Gott wendet sich besonders den Schwachen zu. Er sucht sich das aus, was nach unseren Maßstäben weniger oder nichts gilt. Wir werden da gleich noch genauer drauf schauen. Hier halten wir das erstmal fest. Die Segenslinie läuft da weiter, wo man es nicht erwartet. Die Segenslinie läuft da weiter, wo es schwieriger ist. Segen heißt nicht unkompliziert. Sieg gibt es nur da, wo es auch Kampf gibt. Heißt das, Gott lässt absichtlich Schwieriges passieren, damit er sich groß machen kann? Heißt das das? Was ist Segen Gottes? Jesus sagt, Matthäus 5, glücklich, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Glücklich, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glücklich, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Jesus sagt, das ist Segen Gottes. Es dreht unser Denken von Segen vollkommen rum. Aber das gesegnete Leben ist das, wie Jesus es beschreibt. Das gesegnete Leben ist das, wo man dem Herrn nahe ist. Aber das ist nicht das unkomplizierte Leben. Erwartest du, dass Gottes Segen immer gleich unkompliziert bedeutet? Wo steckst du in Schwierigkeiten und denkst, Gott hat mich verlassen? Oder jetzt hat sein Segen aufgehört? Wo wartest du so lange und wartest letztlich schon hoffnungslos auf Erleichterung? Wo willst du Segen, der aber letztlich nur irdischer Segen ist, und es kommt dir aber wie eine Vertröstung vor, wenn man darüber mit dir von der Ewigkeit spricht? Es ist keine Vertröstung. Die Ewigkeit ist unser Leben. Gott ist unser Leben. Wir sind oft viel zu diesseits orientiert. Wir denken, diese Welt muss uns erfüllen und muss uns glücklich machen. Wir denken, dass wir ein Recht darauf haben, glücklich zu sein. Aber Gott nah zu sein ist mein Glück. Und er will uns beschenken und er wird uns beschenken. Er ist großzügig bis zum geht nicht mehr. Lässt Gott absichtlich Schwieriges oder für uns Böses passieren, damit er sich groß machen kann? Nein, er weiß aber, dass es Bosheit in dieser Welt gibt. Und was tut er damit? Er besiegt sie. Und er besiegt das Böse so, dass er uns davon überzeugen will, dass wir selbst davor weglaufen, wo wir die Wahl haben. Und er befreit uns davon, indem er in uns bewirkt, dass wir uns mit allem zu ihm flüchten. Und dann ja, gebraucht Gott schon Schwierigkeiten, um daraus etwas Gutes zu machen. Aber deshalb, um noch größere Schwierigkeiten von uns abzuwenden. Und irgendwann wird sein Segen über Böses sowas von triumphieren. Dann werden die jetzt Leiden getröstet werden. Dann werden die nach Gerechtigkeit dürsten satt werden. Dann werden wir ihm vollkommen nahe sein, der der Erfinder des Glücks ist. Also halte noch etwas durch und suche in ihm dein Glück. Bete, weil du es ohne ihn nicht richtig durchstehen wirst. Und schau auf die Ewigkeit, die dir in Jesus felsenfest geschenkt ist. Und manchmal wirst du tatsächlich durch dein Ausharren nichts erleben, was dir wie Segen erscheint und sich kein bisschen wie Segen anfühlt. Aber es kann sein, dass Gott auch in diesem Leben dadurch schon andere segnen will, die nach dir kommen. Und du dafür aber einfach 20 Jahre ausharren musstest. Segen heißt nicht unkompliziert. Sieg gibt es nur da, wo es auch Kampf gibt. Und Jesu Sieg steht fest. Also klammere dich daran und halt dich an ihn. Und jetzt schauen wir noch auf diese Sache, die wir ja auch in dem Text sehen, dass sich Gott dem Schwachen zuwendet. Er wendet sich dem Geringen zu, dem, der demütig zu ihm kommt. Er muss nichts geleistet haben, Gott wählt sich seine Leute aus. Er erwählt. Und das ist eine Sache, die unserem Verstand Schwierigkeiten macht. Seit Jahrhunderten wird von Christen unterschiedlich darüber gedacht. Eine entscheidende Stelle ist unser Text hier. Noch bevor die beiden geboren sind, sagt Gott: Ich habe es bestimmt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll. Ich gebe dem Jüngeren den Vorzug. Und das ist, wie wir schon gesehen haben, eine Umkehrung unserer menschlichen Maßstäbe. Es hat einen Sinn, warum Gott das macht. Er zeigt, was zählt, ist nicht menschliche Größe. Es kommt nicht darauf an, was einer leistet. Und es geht auch nicht darum, dass einer irgendwann zu viel Böses getan hat und ist er raus. Oder dass man erst so und so viel Gutes getan haben muss und dann ist man bei Gott drin. Darum geht es nicht. All das zeigt dieser Text hier. Und dieser Text wird in der Bibel mehrmals aufgegriffen. Ganz prominent auch in Römer 9. Und die ganzen Kapitel Römer 9 bis 11 gehen um dieses Thema Gottes Erwählung, Gottes Verheißung und unsere Reaktion darauf. Und dann heißt es in Vers 11, Kapitel 9, über die Kinder von Isaak und Rebekka: Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und sie weder Gutes noch Böses getan haben, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Bevor sie Gutes und Böses getan haben. Vers 13, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das letzte ist ein Zitat aus Malachi 1, wo das auch aufgegriffen wird. Und da steht Hassen nicht im absoluten Sinn, sondern im relativen Sinn. Gott liebt alle Menschen, aber seine Kinder liebt er mit einer besonderen Liebe. Und so lehnt Gott auch Esau nicht vollkommen ab, aber stellt ihn hinter Jakob, den er besonders liebt. Und das hat er bewusst gemacht. Noch bevor sie Gutes oder Böses getan haben, sollte es darum gehen, Gott hat einen Plan und er ist völlig frei in seinen Entscheidungen. Und dann ist es so, Jakob oder irgendeiner von uns, es liegt zuallererst nicht an uns selbst, dass wir zu Gott gehören. Es ist Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk, Herabneigung von ihm, Liebe. Nicht Liebe, die du verdient hast, für die du erst so und so gut oder brav oder heilig sein musst. Gott schenkt dir seine Liebe, weil sich Gott völlig frei dafür entschieden hat. Es gibt dafür keinen Grund. Ich habe ihm eher nur Gründe geliefert, mich nicht zu lieben. Der erste Grund deiner und meiner Rettung ist nicht, dass wir uns für Gott entschieden haben. Der erste Grund deiner und meiner Rettung ist, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Ohne dass wir es verstehen können, ohne dass wir dafür einen Grund sehen. Noch bevor wir gelebt haben, vor Grundlegung der Welt, hat er entschieden, du liebes Kind Gottes sollst mein sein. Und das müssen wir, glaube ich, ganz unabhängig davon, wie wir das mit unserem Verstand zusammenkriegen, müssen wir das, glaube ich, so festhalten und es so sehen. Die Bibel spricht davon. Die, die zu Jesus gehören, die sind erwählt. Und das ist, wenn wir in die Bibel schauen, an vielen Stellen so ein enormer Trost, eben das zu wissen. Es liegt nicht an mir, sondern Gott hat es gewollt. Und dann fange ich nicht an, jedes Mal wieder zu schauen, ob er denn nun in mir genug Liebenswürdiges findet. Und das Zweite ist, wenn wir da weitere Fragen haben. Wenn das so ist, kann man dann überhaupt was machen? Oder woher weiß ich denn nun, ob ich erwählt bin oder nicht? Ist es nicht unfair, wenn manche nicht erwählt sind? Nein, ich glaube, dass diese Fragen falsche Dinge voraussetzen. Dass schon diese Fragen irgendwie falsch sind. Weil, ich glaube, dass das diese Fragen falsch sind oder auf falschen Dingen aufbauen, weil was wir in der Bibel auch sehen ist, der Mensch ist verantwortlich. Gott ruft den Menschen auf, an ihn zu glauben. Der Mensch ist verantwortlich, richtig darauf zu reagieren. Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen sind beide zu 100% da. Ob wir das zusammenkriegen oder nicht. Weil Gott souverän ist, ist der Mensch nicht weniger verantwortlich. Und weil der Mensch verantwortlich ist, heißt das nicht, dass er damit Gottes Plan vereiteln oder eigenmächtig erfüllen kann. Wie wir darauf reagieren sollen, dass Gott erwählt, ist meiner Meinung nach dann Folgendes. Und ich glaube, auch das zeigen uns die Kapitel in Römer. Und ich glaube, das zeigen auch Jakob und Esau. Wir sollen darauf reagieren, indem wir uns klein machen vor Gott. Wir demütig werden vor ihm. Wir unsere Schwachheit und unsere Sünde eingestehen. Und das auch, weil er das Kleine und das Schwache liebt. Und er das Kleine und Schwache erhöhen wird. Wir sollen ihm vertrauen und seinem Plan folgen. Wir sollen nach ihm trachten, nach ihm streben, nach seinem Segen verlangen. Und wie ist das hier bei Esau? Was macht er? Er denkt sich, was bringt mir das Erstgeburtsrecht? Ich nehme lieber den kurzfristigen Leckerbissen, als langfristig mir Gedanken zu machen, was langfristig sein wird. Er sagt in diesem Teil, wo er das Essen haben möchte, Vers 32, Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Am Ende heißt es, er verachtete das Erstgeburtsrecht. Ich folge dem Appetit meines Herzens, das, was ich will, das, worauf ich Lust habe. Mir ist Essen wichtiger als langfristiger Segen. Und er weiß nicht, was er verwirft. Er kennt Gott nicht. Jakob hat auch noch einiges zu lernen, definitiv. Gott erwählt ihn nicht, weil er ein besserer Mensch ist. Das werden wir in den Geschichten über ihn auch noch sehen. Aber Jakob lernt es, Gott zu vertrauen. Er lernt es, sich zu demütigen. Er lernt es, nicht selbst für kurzfristige Erfüllung zu sorgen, sondern sein Leben komplett in Gottes Hand zu geben. Esau erweist sich nicht als einer, der nach Gott fragt. Der Hebräerbrief nennt ihn einen Gottlosen, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und nachher fand Esau keine Buße mehr. Also Gottes frei beschlossene Erwählung und unsere Verantwortung, demütig auf ihn zu reagieren, das geht Hand in Hand. Wie passt das zusammen? Vielleicht fragst du dich das immer noch. Ich frage es mich auch immer wieder. Wie passt das zusammen? Und mir hat da mal Mathe geholfen. Ich weiß nicht, ob du Mathe-Fan bist. Das war bei mir in der 7. Klasse im Matheunterricht. Eine Verbindung zur Bibel habe ich erst viel, viel später hergestellt und zu diesem Thema. Also Mathe, 7. Klasse, und auf jeden Fall hat der Lehrer da Folgendes an die Tafel geschrieben. 1 plus 1 ist gleich, wir würden natürlich erwarten, 2. 1 plus 1 ist doch natürlich 2. Was hat er geschrieben? 1 plus 1 ist gleich. Er hat das hingeschrieben. Wie kann das sein? Es sah aus wie ein Versehen. Aber dann hat er gefragt, stimmt das? Oder wann stimmt das? Keiner meldet sich. Irgendwann geht die Hand eines schüchternen Jungen hoch. Ja, es stimmt, im Zweiersystem. Richtige Antwort. 1 plus 1 ist gleich das, was nur aussieht wie eine 10, aber eigentlich eine 1 und eine 0 ist, was im Binärsystem für 2 steht. Also 1 plus 1 ist im Zehnersystem 2, aber im Zweiersystem ist 1 plus 1 gleich eine 1, 0, was für uns aussieht wie eine 10. Es stimmt, im Zweiersystem oder im Binärsystem, wonach die Computer aufgebaut sind. Also wenn man nur 2 Ziffern zur Verfügung hat, 0 und 1, man hat keine 2, keine 3, keine 4. Und wenn man dann 1 und 1 zusammenzählt, dann kann man ja 2 nicht schreiben. Man hat diese Zahl nicht zur Verfügung im Zweiersystem, was man eben anwendet oder was man so das Konstrukt dann ist, was man sagt, okay, nur nach den und den Regeln darf ich rechnen. Man hat keine 2 und dann kann man nicht schreiben, 1 plus 1 gleich 2. Um den Wert 2 mit 2 Ziffern darzustellen, muss man die 1 an die erste Stelle schreiben und die 0 dann an die zweite Stelle. Das heißt ja, 1 und 1 ist gleich 1 und 0, was für uns aussieht wie eine 10. Es ergibt für uns überhaupt keinen Sinn, wenn wir nur im Zehnersystem denken oder wenn wir nicht wissen, nach welchen Regeln gerechnet wird. Wir müssen wissen, nach welchen Regeln gerechnet wird. Wenn wir es nicht wissen, macht es für uns keinen Sinn. Bei diesem Thema mit Erwählung und Verantwortung des Menschen, wir wissen, dass beides da ist. Wir sehen es in der Bibel. Und wir wissen, zu was es führt. Es führt zu unserer Errettung, die sicher ist, die in Gottes Hand liegt, die uns die Ewigkeit, für uns die Ewigkeit ist. Wir wissen, dass beides da ist. Aber wir wissen nicht, wie genau er rechnet, nach welchem System er rechnet. Wir sehen nur, beides ist da. Seine Gedanken sind uns nicht alle bekannt. Wir sehen nur die Gleichung. Die Bibel spricht von beidem. 1 plus 1. 1 plus 1 ist gleich das, was für uns aussieht wie eine 10. Gott weiß, wie genau es zusammenpasst, auch wenn es für uns überhaupt keinen Sinn macht. Und dann glaube ich auch, ist es nicht ratsam, eine der beiden Seiten ganz abzulehnen. Nur zu sagen, Gott erwählt und der Mensch ist nicht verantwortlich, oder andersrum. Erwählung Gottes aus der Bibel rauszustreichen oder nicht damit zu rechnen, dass Gott das tut. Und nur zu sagen, du musst alles tun. Ich glaube, beide Seiten müssen zusammengehalten werden. Und es ist, glaube ich, auch nicht ratsam, bis ins letzte Detail klären zu wollen, wie genau sich jetzt beides miteinander verhält. Weil wenn man das tut, kommt man meistens ganz schnell auf falsche Schlussfolgerungen, die dann wieder nicht mehr biblisch sind. Zum Beispiel, wenn ich sage, die zu Jesus gehören, gehören zu ihm, weil sie erwählt sind. Das heißt im Umkehrschluss nicht, die nicht zu ihm gehören, gehören nicht zu ihm, weil sie nicht erwählt sind. Das ist ein falscher Umkehrschluss und der Umkehrschluss ist nicht immer richtig. Ein Kugelschreiber ist ein Stift. Aber ein Stift ist nicht unbedingt ein Kugelschreiber. Der Umkehrschluss ist nicht immer richtig. Wer nicht zu Jesus gehört, der gehört nicht zu ihm, weil er Gott ablehnt und weil er Gott nicht sucht. Oder was auch ein falscher Schluss ist, wenn ich denke, ich muss warten, bis Gott mich zieht. Nein, du als Mensch hast Verantwortung, ihm dein Leben zu geben und nach ihm zu fragen. Oder noch eine letzte falsche Schlussfolgerung, man könnte da noch mehr nennen, dass man denkt, okay, wer erwählt ist, der kommt eh zum Glauben, deshalb ist egal, wie missionarisch wir sind. Auch das ist aus verschiedenen Gründen eine falsche Schlussfolgerung. Also ich glaube, wir müssen beides zusammenhalten, beides sehen. Und wenn der Glaube noch relativ neu für dich ist, du jetzt hier bei uns sitzt und du denkst, wie abgedreht ist das denn alles bitte? Dann nimm doch diesen einen Gedanken mit. Du hast Verantwortung in deiner Beziehung zu Gott. Aber du wirst nicht zum Kind Gottes durch deinen eigenen Entschluss, sondern wenn du Kind Gottes wirst, dann weil Gott es zuallererst wollte. Und das ist dann ähnlich wie bei einer bildhaften Erklärung, die da vielleicht auch noch weiterhilft. Es ist wie bei einer Tür, durch die du hineingehst oder durch die man durchgehen muss. Und wenn du außen vor der Tür stehst, steht oben drüber, tue Buße und kehre um zu Gott. Dann gehst du hinein, gehst da durch. Wenn du durchgegangen bist, schaust du von der anderen Seite. Schaust da nochmal, was steht oben auf, da oben auf der Tür. Und da steht, vor Grundlegung der Welt auserwählt. Eine Tür mit zwei Seiten. Kehre um zu Gott und vor Grundlegung der Welt auserwählt. Und wenn wir dieses Bild noch weiter ausmalen, nur derjenige, der demütig ist, geht durch diese Tür. Wir können uns vorstellen, es ist eine kleinere Tür. Man muss sich bildlich gesprochen vor Gott bücken, vor ihm beugen, um durchzugehen. Man muss ihm vertrauen, sich demütigen und ihn Herr sein lassen. Dann geht man durch diese Tür durch, wenn man seine Gnade annimmt und glaubt, dass er gnädig mit einem ist und sich dabei demütigt. Und dann wird man aber entdecken, dass das ganze Leben darauf aufbaut, dass man es in genau diese Haltung führt. Demütig vor Gott, im Vertrauen an ihn, dass er Herr und Heiland ist. So hat er es gewollt, dass wir so unser Leben führen. Und wenn du so lebst, wirst du entdecken, es ist so gut, das Leben so zu führen. Es ist in gewissem Sinn wunderschön, weil du Gott darin erleben wirst und weil du ihm nahe bist. Und das auch dann, wenn Schwierigkeiten da sind. Und du wirst erleben, irgendwann führt dieses Leben dazu, dass Gott selbst dich erhöhen wird. Nicht unbedingt im Hier und Jetzt, aber mehr, als wir es uns jemals vorstellen können, wird Gott dich erhöhen. Und mehr, als wir uns selbst je erhöhen können, wird er uns erhöhen. In diesem Schritt schreibt Petrus in seinem Brief in Kapitel 5, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, unter seine Heiligkeit, wie wir es in dem Lied vorhin gesungen haben. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, er sitzt auf dem Thron. Wozu? Damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Und wie tun wir das? Wie demütigen wir uns unter die mächtige Hand Gottes? Vers 7, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Betet, denn er ist besorgt für euch. Wir demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Und dann wird er uns zur rechten Zeit erhöhen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also lasst uns demütig sein vor Gott, der aus freier Liebe erwählt. Und der damit Segen schenkt, auch wenn wir mehr als einmal vor ihm weggelaufen sind. Aber er ist gnädig. Und dafür gebührt ihm alle Ehre und aller Lob. Amen. Herr, hab Dank für deine Gnade, hab Dank für deine Liebe und hab Dank, dass du allmächtig bist und auf dem Thron sitzt, wir dich anbeten dürfen, dich kennen dürfen. Danke, dass wir es gemeinsam tun dürfen, dass wir einander stärken dürfen, dass wir hören dürfen voneinander, dass wir ja nicht alleine sind und sehen dürfen, was du in den anderen tust auch und wo du Gnade schenkst und danke, dass wir in der Ewigkeit bei dir sein werden. Bitte hilf uns auszuharren, bitte hilf uns, auf dich zu schauen. Bitte hilf uns, in dir unser Glück zu suchen und zu finden. Amen. Lass uns singen. Wir wollen aufstehen und noch ein Abschlusslied singen. Dir, der alle Freude. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und würde uns gern noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.